Der Igel Podcast. Ein Podcast rund um individuelle Gesundheitsleistungen. Gespräche über Gesundheit und Geld.
Herzlich willkommen zu unserer Mai-Episode des Igel-Podcasts. Ich bin Andreas Lange und wir gucken ungefähr einen Monat zurück. Anfang April war das, da machte ein Interview seine Runde in der Presse und es war nicht nur eine Runde, man kann sagen, es war eine regelrechte Welle, weil viele Zeitungen und viele Medienanstalten haben darüber berichtet. Ausgangspunkt war ein Interview des Patientenbeauftragten der Bundesregierung, Stefan Schwarze, mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und da ging es um viele patientenrelevante Themen. Es ging um gesundheitliche Versorgung in Deutschland, es ging um Patientensicherheit, Patientenrechte, Patientenberatung und es ging um die sogenannten IGEL, individuelle Gesundheitsleistungen, um Selbstzahlerleistungen in ärztlichen Praxen. Und ausgerechnet darauf haben sich dann die Medienvertreter oder Vertreterinnen, kann man sagen, gestürzt. Leistungen, die von den medizinischen Fachgesellschaften als schädlich bezeichnet werden, so hat Herr Schwarze sich im Interview geäußert, haben in Arztpraxen nichts zu suchen und gehören verboten, auch im Rahmen von IGEL. Und das war natürlich dann gefundenes Fressen für die Presse. Angst und Schrecken bei jungen Frauen. Patientenbeauftragter fordert Verbot bestimmter Selbstzahleruntersuchungen, titelte beispielsweise der Tagesspiegel oder RTL schrieb, Patientenbeauftragter der Bundesregierung will gegen Abzocke vorgehen. Nur um mal zwei Beispiele von vielen Beispielen zu nennen. Und auch wir als IGEL Monitor, wir bekamen etliche Interviewanfragen. Klar, wir bewerten IGEL. Die meisten Bewertungen sind unklar, sind tendenziell negativ. Und deshalb wurden wir eben auch gefragt, ist ein Verbot eben adäquat oder nicht? Und das wollen wir in dieser Episode des IGEL-Podcasts noch mal ein bisschen in Ruhe diskutieren. Gehören manche IGEL verboten, fragen wir. Und ich freue mich, dass der Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Stefan Schwarze, zu uns gefunden hat, zugeschaltet ist im IGEL-Podcast-Studio. Hallo, Herr Schwarze.
Hallo Herr Lange, ich grüße Sie auch ganz herzlich und freue mich, dass das heute zu unserem Gespräch kommt und ich freue mich, dass ich in Ihrem Podcast Gast sein darf und ist eine Ehre für mich.
Und noch mit mir im Studio ist Dr. Michaela Eickermann, Leiterin des Bereichs evidenzbasierte Medizin beim Medizinischen Dienst Bund und in dieser Funktion auch Leiterin des IGEL Monitors. Hallo Frau Eickermann.
Hallo Herr Lange und auch hallo Herr Schwarze. Und ich freue mich auch sehr, dass das geklappt hat, dass wir doch jetzt so relativ zeitnah zu dem Interview Sie als Podcast-Gast gewinnen konnten, denn auch für uns ist das eine Ehre. Also vielen Dank dafür.
Die Reaktion, Herr Schwarze, die mir so am besten gefallen hat, die hatten, muss ich doch so ein bisschen schmunzeln, die kam von der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Die haben gesagt, das Verbot von Selbstzahlerleistungen, von Selbstzahlerangeboten ist gut gebrüllt, aber praktisch nicht umsetzbar. War das von Ihnen nur gebrüllt oder wollen Sie es auch umsetzen?
Erstmal hallo Frau Dr. Eickermann. Schön, dass Sie auch dabei sind. Das ist tatsächlich auch eine Sache, die mir am Herzen liegt und die ich ernst gemeint habe. Ich finde, das ist eine interessante Reaktion der Deutschen Stiftung Patientenschutz, die sich ja in den letzten Jahren sehr kritisch gegenüber den individuellen Gesundheitsleistungen geäußert hat und auch sehr deutliche Worte dort oft gefunden hat. Insofern finde ich die Reaktion erstmal als Unterstützung, denn das Ansinnen dieser neu entfachten Debatte ist ja, die Patientinnen und Patienten vor diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen zu schützen, die zwar den Eindruck erwecken, man könnte damit positiv auf seine Gesundheit oder Gesunderhaltung einwirken, sich aber bei genauer Betrachtung oft zweifelhaft erweisen. Und so sehe ich auch diese Debatte, die stößt das ganze Thema nochmal neu an. Und ich finde, da kann sich auch durchaus eine Chance daraus entwickeln, dass man die schädlichen Leistungen am Ende auch verboten bekommt.
Wir haben im Eagle Monitor über 50 Leistungen bewertet. Ich habe es jetzt eben schon gesagt, die meisten sind mit unklar oder tendenziell negativ bewertet worden. Eigentlich müsste jetzt so eine Forderung nach einem Verbot doch dann bei Ihnen offene Türen einrennen.
Ja, im Grunde schon. Wir haben ja eigentlich immer den Ansatz, dass wir informieren wollen. Also nicht nur die PatientInnen informieren wollen, sondern durchaus die ÄrztInnen, die diese Leistung anbringen, nochmal sensibilisieren möchten dafür, wie wichtig es ist, Daten aus Studien zu kennen, zu wissen, was wissen wir eigentlich zum Nutzen und Schaden und auch darüber ehrlich die Patienten aufzuklären und zu informieren und eine informierte Entscheidung zu ermöglichen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der springende Punkt. Das tun wir schon ganz, ganz lange und gerade zu den Leistungen, wo wir wirklich aus großen Studien wissen, dass da der mögliche Schaden größer ist als der mögliche Nutzen, kommt man da nicht so richtig weiter. Also es ist ja insbesondere zum Beispiel der Ultraschall der Eierstöcke zur Früherkennung auf dem Eierstockkrebs und wir versuchen da eigentlich immer unsere Bewertung zu erklären, unsere Position zu erklären und nochmal zu sensibilisieren, dass das nicht flächendeckend angeboten werden darf als Selbstzahlerleistung, weil eben der Schaden, den man damit auslöst, wahrscheinlich eben größer ist als der Nutzen. Und wir kommen da nicht weiter. Insofern verstehe ich ganz gut, dass man sagt, jetzt müssen wir aber mal einen Schritt weitergehen und müssen doch nochmal irgendwie überlegen, wie bekommt man diese Leistungen aus der Versorgung, wenn es über das sozusagen das Erreichen eines Verständnisses nicht funktioniert.
Wir wollen das gleich noch vertiefen mit dem Verbot vorher, um alle auf den gleichen Stand zu bringen. Herr Schwarze, Sie haben ja nicht den einen Satz nur gesagt, den ich eben zitiert habe, es gehört verboten, sondern Sie haben es ja auch begründet und hergeleitet. Und deshalb haben wir noch einmal diese Interviewpassage, wo es um das Verbot und um die Igel geht, im Wortlaut hier nachsprechen lassen in unserer Faktenbox.
Igel Podcast. Checkbox.
Traditionell sorgen die Selbstzahlerleistungen, abgekürzt Eagle, oft für Ärger bei den Patientinnen und Patienten, weil sie sich von den Ärzten dazu gedrängt fühlen, bemerkt das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Auf die anschließende Frage, was hier geschehen sollte, antwortet der Patientenbeauftragte Stefan Schwarze: Die regelmäßigen Untersuchungen des medizinischen Dienstes zeigen, dass die große Mehrheit des Eagle-Angebots keinen erkennbaren Nutzen hat. Einige schaden sogar, weil sie häufig falsch positive Befunde liefern und dadurch unnötige weitere Untersuchungen und Eingriffe nach sich ziehen. Das gilt zum Beispiel für die Ultraschalluntersuchung zur Krebsfrüherkennung der Eierstöcke und der Gebärmutter, eine der am meisten verkauften Leistungen. Hier werden junge Frauen ohne Not in Angst und Schrecken versetzt. Diese Untersuchung wird deshalb auch von den gynäkologischen Fachgesellschaften abgelehnt. Ich fordere ganz klar, Leistungen, die von den medizinischen Fachgesellschaften als schädlich bezeichnet werden, haben in Arztpraxen nichts zu suchen und gehören verboten, auch im Rahmen von Eagle.
Eagle Podcast.
Herr Schwarze, gehören Igel verboten? Das ist die Frage. Sie haben das angestoßen in einem Interview. Die Passage haben wir gerade gehört. Jetzt liegen ja schon ein paar Wochen zwischen dem Interview und unserer Podcast-Episode, sind ein paar Wochen ins Land gegangen. Es hat heftige Reaktionen gegeben, natürlich auch von Ärztinnen, von Ärzten, von den entsprechenden Gesellschaften. Würden Sie diesen Satz, manche Igel gehören verboten, Stand heute, würden Sie den noch so stehen lassen und unterschreiben?
Ja, das würde ich. Denn wie Sie sagen, es gab vielfältige Reaktionen, teilweise auch heftige Reaktionen, aber auch sehr viel konstruktive Reaktionen und auch sehr viel Unterstützung dafür. Natürlich habe ich auch die kritischen Stimmen wahrgenommen. Aber ich weiß auch, wenn ich sowas sage, dann berühre ich ein Thema eines Bereichs, in dem wird 1 Milliarde Euro im Jahr umgesetzt. Und dann gibt es natürlich auch kritische Stimmen, wenn jemand diesen Bereich einschränken will. Aber wichtiger als eine schnelle Lösung dieses Konflikts ist es mir, dass wir das Thema Eagle im öffentlichen Diskurs halten. Und ich denke, ein erster Schritt ist mir mit diesem Interviewbeitrag gelungen. Und die öffentliche Debatte ist wichtig, einerseits, um damit für mehr Information und Aufklärung zu sorgen, andererseits aber auch, um wirklich alle Stimmen zu hören, die zu diesem Thema was Substanzielles beizutragen haben. Und damit wir schlussendlich eine befriedigende Antwort darauf finden, wie wir als Gesellschaft mit den Igel in Zukunft umgehen möchten. Meine Aufgabe dabei ist es, das Sprachrohr der Patientinnen und Patienten zu sein und ihre Belange bestmöglich zu vertreten.
Jetzt hat natürlich nicht nur die Presse heftig reagiert, sondern eben auch viele Ärztinnen und Ärzte sind Ihnen da auf die Barrikaden gestiegen, Herr Schwarze. Zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Ultraschallmedizin, DEGUM, die hat gesagt, das sei, also ein Verbot sei ein Eingriff in die ärztliche Beratungskompetenz und in die freiheitliche Selbstbestimmung der Patientinnen und Patienten. Es gibt möglicherweise ja doch auch Argumente, Herr Schwarze, gegen ein Verbot.
Ja. Aber es geht grundsätzlich erstmal um evidenzbasierte Medizin. Und die meisten Igel-Leistungen erfüllen diese Kriterien der evidenzbasierten Medizin nicht. Und diese Kriterien sind ja nun mal die Orientierung, die wir haben sollten, wenn es darum geht, dass die Menschen die bestmögliche Behandlung bekommen. Natürlich haben wir auch bei den Fachgesellschaften unterschiedliche Auffassungen. Aber ich glaube, die Zahlen, die der Igel-Monitor gerade zu der Ultraschalluntersuchung der Eierstöcke vorlegt, ist doch sehr, sehr deutlich und er stützt sich dabei ja auch auf die Empfehlungen der Deutschen Krebsgesellschaft und der Fachgesellschaft für Gynäkologie und Geburtsheilkunde und auch auf lange international gelaufene Studien über viele Jahre, die klar aussagen, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit der Gruppe, die diese Untersuchungen bekommen hat, und die Überlebenswahrscheinlichkeit der Gruppe, die die Untersuchungen nicht bekommen hat, auch über einen langen Zeitraum komplett identisch ist. Also ist da der Nutzen deutlich in Frage gestellt. Und auf der anderen Seite erleben wir aber, dass es auch zu invasiven Eingriffen führt bis hin zur Entfernung der Eierstöcke und mit all den Risiken für die Frauen, mit denen das dann verbunden ist.
Das ist jetzt diese eine Untersuchung, Frau Eickermann. Wir haben schon oft hier auch im Podcast versucht aufzudröseln. Ist das eigentlich immer Abzocke oder was motiviert eben Ärzte dazu, sowas zu verschreiben in der Praxis? Es geht so zumindest, ist das, was ich gelernt habe, es geht ja nicht immer nur um Geld. Viele Ärztinnen und Ärzte, die glauben ja wirklich, da was Gutes zu tun, auch den Patientinnen.
Das ist so. Also ich glaube, wenn es nur ums Geld ging, wäre es vielleicht auch fast noch ein bisschen einfacher, diese Leistung aus der Versorgung zu verbannen oder dieses flächendeckende Angebot. Es ist tatsächlich, glaube ich, schon für viele eine gute zusätzliche Einnahmequelle. Also gerade so Leistungen, die ja fast allen PatientInnen, die in Frage kommen, angeboten werden. Gleichzeitig muss man aber sagen, und das merkt man in den Diskussionen sowohl mit den Fachgesellschaften als auch mit einzelnen ÄrztInnen immer wieder, dass sie sehr stark davon überzeugt sind, dass es doch was bringt, auch wenn die Studien was anderes sagen. Das ist immer so die Situation, über die wir auch schon gesprochen haben, dass man dann häufig die eigenen Beobachtungen, die man glaubt zu machen in der Praxis, über das stellt, was man aus so großen vergleichenden Studien weiß. Und man macht sich gar nicht klar, dass das eine nur Einzelfälle sind, die man möglicherweise gar nicht ja auch bis zum Ende beobachtet. Also man weiß ja dann gar nicht, was passiert. Und es ist ja auch so ein System, auch das hatten wir schon mal, wo es kein richtiges Korrektiv gibt. Also man macht dann so eine Früherkennungsuntersuchung und dann gibt es so einen komischen Befund, und man sagt, das muss man nochmal abklären. Und also das jetzt mal ganz allgemein, gar nicht auf diese einzelne Untersuchung bezogen. So, und dann klärt man das ab mit mehr oder weniger invasiven Verfahren und dann kommt jetzt raus, nee, war doch nichts. Dann sind ja alle total erleichtert, dass nichts war und alle freuen sich und keiner denkt sich, ach naja, die möglicherweise invasive Untersuchung hätte ich mir ersparen können, hätte ich gar nicht diese Igelfrüherkennung gemacht. Und wenn man dann was findet, dann sagt man ja, Gott sei Dank haben wir das so früh gefunden. Und niemand macht sich ja klar, dass wenn man vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr oder zwei Jahre später bei Symptomen reagiert hätte, mit dem genau gleichen Endergebnis, nämlich das, was Herr Schwarze eben gesagt hat, dass man vielleicht die gleiche Überlebenswahrscheinlichkeit gehabt hätte und möglicherweise auch gar keine Verbesserung der Lebensqualität hat, sondern vielleicht sogar Verschlechterung durch das früher erkennen. Also man sieht so einen ganz kleinen Ausschnitt in der Praxis und das hält man dann aber für die eigentliche Wahrheit, die einen wahnsinnig stark mehr überzeugt als das, was wir aus den vergleichenden Studien wissen. Und das ist, glaube ich, tatsächlich das Problem, das viel größere Problem als diese Zusatzeinkünfte, die man durch Eagle zweifelsohne generieren kann.
Aber das ist natürlich genau die Frage. Bei dieser sehr, sehr, sehr schwierigen Gemengelage, also dass eben viele, viele glauben, wirklich den Patientinnen und Patienten etwas Gutes zu tun, ganz, ganz überzeugt davon sind, bei dieser schwierigen Gemengelage komme ich nochmal auf den Spruch, gut gebrüllt, Herr Schwarze, aber schwer umsetzbar. Wer will denn dann die Kriterien festlegen, also wenn es um ein solches Verbot, wenn wir das mal durchspielen würden, wer wollte denn dann die Kriterien festlegen, welche Igel verboten gehören und welche nicht?
Ja, also grundsätzlich haben wir Rahmenbedingungen für die ärztliche und auch für die zahnärztliche Praxis, die gegeben sind. Die sind im BGB verankert, ja, für die Experten unter uns, der Paragraf 630c Absatz 3. Geht ja schon mal auf eine grundsätzliche wirtschaftliche Informationspflicht für die Behandelnden ein. Und damit ist der Behandelnde verpflichtet, die Patientin bzw. den Patienten über sämtliche für die Einwilligung wesentlichen Umstände aufzuklären, sowie über deren Eignung und Erfolgsaussichten im Hinblick auf Diagnose und Therapie. Wichtig ist, dass wir dieser Informationspflicht auch nachkommen. Hier sind natürlich in erster Linie die Behandelnden gefragt, aber die Aufklärung muss auch da wirklich vorgenommen werden. Aber natürlich sind die Patientinnen und Patienten, die dieses Recht im Zweifel auch mutig einfordern müssen und keine Nachteile dadurch erfahren dürfen. Dafür müssen sie in ihrer Kompetenz gestärkt werden und sie müssen sich sicher im Gesundheitssystem bewegen können. Darüber hinaus brauchen wir aber auch eine Instanz, die all das kontrolliert und gegebenenfalls auch sanktioniert. Hier sehe ich vor allem auch die Ärzteschaft in der Pflicht. Das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient, das ist ein ganz hohes Gut. Wenn nicht vielleicht sogar das höchste Gut für die Genesung der Patientinnen und Patienten, dass diese so wichtige, sensible Verhältnis nicht allein von wirtschaftlichen Interessen dominiert werden darf. Ich glaube, das ist uns allen klar. Und daran gilt es hier auch zu arbeiten.
Aber ganz kurz, wenn ich meine Nachfrage, weil Sie gerade gesagt haben, hier sind die Ärztinnen und Ärzte auch, sehen Sie in der Pflicht, die werden ja nicht die Igel, also wenn es jetzt um so Verbote geht, also die werden ja nicht so eine Art Selbstverbot für ihre Behandlungen dann auferlegen. Also die Instanz muss ja eine andere sein.
Ja, also die Grundlage ist für mich immer die evidenzbasierte Medizin, die halt auch klären muss, was ist eine vernünftige Behandlungsmethode, was ist eine vernünftige Therapiemethode, eine vernünftige Diagnosemethode und was ist es nicht. Wenn wir jetzt hier nochmal über den Krebs bei den Eierstöcken reden, dann gibt es ja durchaus Anlässe, wo die Ultraschalluntersuchung sinnvoll ist. Wenn nämlich Beschwerden da sind, wenn die Vorsorgeuntersuchung einen entsprechenden Verdacht ergibt, dann wird das ja auch von der Krankenkasse bezahlt. Es ist nur deutlich, dass es als flächendeckendes Instrument, das ich einfach im Regelfall in der Vorsorge einsetze, nicht taucht. So, dieser Beleg ist aus meiner Sicht gegeben.
Also, wenn ich das richtig verstanden habe, Herr Schweitzer, Sie haben gesagt, das Kriterium, Verbot, ja oder nein, das Kriterium muss sein, die evidenzbasierte Medizin. Das war das Allerwichtigste. Da kann man dann wirklich auch sozusagen die Spreu vom Weizen trennen. Nur ist es aber auch hier eine schwierige, verallgemeinende, schwierige Gemengelage, weil oftmals bewerten wir die Sachen auch deshalb mit tendenziell negativ oder mit unklar vor allen Dingen, weil es gar nicht genügend Daten gibt. Also das heißt, wie kann dann so eine Datenlage sozusagen in die Entscheidung mit reingreifen, wenn überhaupt nicht genügend Daten da sind?
Aber das ist ja auch eine Information, die man in seine Entscheidung einbeziehen kann. Da würde ich mich tatsächlich an Schwarze anschließen. Das gehört zur Aufklärung dazu, dass man eben darüber informiert, was weiß man. Und wenn man eben nichts weiß aus Studien oder nichts aus aussagekräftigen Studien, dann muss man genau das sagen. Und dann können das die PatientInnen in ihre Entscheidung einbeziehen, ob sie einen Igel in Anspruch nehmen möchten oder nicht. Denn ich finde schon, dass es einen Unterschied macht, ob man eine Leistung als unklar oder negativ oder tendenziell negativ bewertet, weil die Studiendaten einfach nicht ausreichen und es aber eben so übertragende Informationen zum Schaden gibt. Oder ob man tatsächlich Studien hat, aus denen ein größerer Schaden als Nutzen erkennbar ist. Und das muss man machen. Das setzt aber voraus, und das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem, weshalb das mit der Aufklärung einfach nicht gut funktioniert in den Praxen. Das Problem ist, dass die ÄrztInnen sich oft nicht ausreichend darüber informieren und vielleicht auch nicht ausreichend Kenntnisse haben, wie solche Studien zu bewerten und zu analysieren sind und wie sie diese Studienergebnisse einordnen. Also da sind wir aber ganz, ganz weit vorne, wo man ansetzen muss, damit es sich verbessert. Da muss man nämlich tatsächlich in der Ausbildung ansetzen. Da müssen viel stärkere Bestandteile der evidenzbasierten Medizin in der Ausbildung eine Rolle spielen, damit das von vornherein zum Denken dazugehört, dass alles das, was man macht, egal ob das von den Kassen gezahlt wird oder ob das Selbstzahlerleistungen sind, eben den Anforderungen an eine evidenzbasierte Gesundheitsversorgung entsprechen muss und nicht einfach irgendwas gemacht werden kann, wovon man irgendwie denkt oder mal gehört hat oder irgendwie aus anderen Gründen überzeugt ist, dass es eventuell vielleicht auch noch was bringen kann. Also das ist tatsächlich so eine vielleicht auch manchmal etwas unbefriedigende Sache, dass man eigentlich sagt, okay, wir müssen eigentlich ganz, ganz weit vorne ansetzen in der Ausbildung. Aber auch da gibt es natürlich mittlerweile durchaus ein bisschen Bewegung, dass das versucht wird umzusetzen. Aber wie das halt immer ist, wenn man in der Ausbildung ansetzt, dann braucht man halt sehr viel Geduld, bis sich Dinge verändern. Das ist ja leider das Problem.
Welche Rolle, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass wir diese IGL ein bisschen härter anfassen, also ich will jetzt das Wort Verbot nicht schon wieder bemühen, wenn wir sagen, wir wollen die mal ein bisschen härter anfassen und ein bisschen besser auf den Prüfstand stellen. Welche Rolle spielen denn dann die Fachgesellschaften? Zum Beispiel. Denn in dem Fall, in dem Beispiel, die Früherkennung auf Eierstockkrebs, da war es ja so, dass die Fachgesellschaften sich dazu auch recht eindeutig geäußert haben.
Naja, die Fachgesellschaften sind ja am Ende des Tages Interessensvertretung für die ÄrztInnen. Also das ist jetzt nicht, also ja, eigentlich wäre es schon Aufgabe der Fachgesellschaften, da vielleicht nochmal stärker steuernd einzugreifen. Und wenn man sich als Fachgesellschaft zum Beispiel in einer evidenzbasierten Leitlinie gegen eine Maßnahme ausgesprochen hat, dass man dann auch in so einem Fall diese Position vertritt in der Öffentlichkeit und dann nicht sozusagen, wenn jetzt so eine Situation eintritt, wie so ein Interview dann plötzlich so tut, als wäre das gar nicht so. Also ich würde mir da schon wünschen, dass die Fachgesellschaften eben auch diese Grundsätze der evidenzbasierten Medizin, die sie ja auch in Leitlinien versuchen umzusetzen, auch dann in der Öffentlichkeit vertreten, auch gegen den Widerstand der einzelnen ÄrztInnen oder der ÄrztInnen, die sie vertreten. Gleichzeitig muss einem aber auch klar sein, die Fachgesellschaften vertreten die Interessen der entsprechenden Fachgruppen.
Herr Schwarze, Sie sind jetzt aus der Politik. Sie haben jetzt eben gesagt, Sie sind zuständig für die Belange der Patientinnen und Patienten. Die haben bei weitem nicht so eine große Lobby wie Ärztinnen und Ärzte beispielsweise. Das heißt, es ist wichtig und gut, dass jemand da ist, der da eine starke Stimme für Sie hat. Aber jetzt nochmal, politisch auch gesehen und auch dieses Dickicht, dieses teilweise undurchdringbare Dickicht von Igeln zu sehen, würde sich da Politik nicht überheben, wenn sie wirklich versuchen würde, da manche Igel zu verbieten? Auch gegen diese Lobbymacht, die da ist, sag ich mal?
Also fangen wir erstmal einfach an. Und fangen wir bei der Informationspflicht der Ärztinnen und Ärzte an. Und dort nochmal klar und deutlich auch zu verschärfen, was die Informationspflicht angeht, dass man über alle Vor- und Nachteile vernünftig aufklärt, dass man darüber aufklärt, ob etwas evidenzbasiert ist oder ob es das nicht ist, ob man darüber aufklärt, was Fachgesellschaften dazu sagen oder nicht dazu sagen. Wir haben ja im Igel-Monitor auch, und ich hoffe, da zitiere ich jetzt genau richtig, dass bei der Untersuchung des Eierstockkrebses die Deutsche Krebsgesellschaft und die Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe sagen oder diese Leistung nicht empfehlen. So, wenn darüber schon informiert würde im Aufklärungsgespräch, aber auch mit entsprechendem schriftlichen Material, dann wäre das schon mal ein wichtiger Punkt für Patientinnen und Patienten, um eine Orientierung zu haben. Dann gibt es ja Checklisten für Ärztinnen und Ärzte, ob sie sowas einsetzen. Es gibt aber auch Checklisten für Patientinnen und Patienten, ob sie eine solche Leistung nehmen wollen oder lieber nicht nehmen wollen. Und wenn man diese Checklisten für Patientinnen und Patienten auch gleich mit an die Hand gibt, verpflichtend, und die dann auch vorliegen müssen, um eine solche Behandlung durchzuführen, dann wären wir, glaube ich, an der Stelle schon mal einen Schritt weiter. Und das wird die Rolle der Patientinnen und Patienten in diesem ganzen System schon mal deutlich stärken. Und ich hoffe auch, dass wir genau solche Formulierungen reinbekommen, wenn wir jetzt über das Patientenrechtegesetz diskutieren, das ja in der Vorbereitung zwischen Gesundheitsministerium und Justizministerium gerade ist.
Aber Frau Eickermann, ich höre daraus, Aufklärungspflicht und zwar auch vollständige Aufklärung, also über den Schaden, über möglichen Schaden, genauso wie über den möglichen Nutzen. Das sind ja eigentlich die Igel-Regeln, die wir auch schon öfter besprochen haben. Also das heißt, würden alle Ärztinnen und Ärzte sich an diese Igel-Regeln halten, bräuchte es keine Verbote. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen. Vor allem muss man sich auch klar machen, dass diese Igel-Regeln, das ist ja keine Erfindung von uns, sondern wir haben ja ein bisschen zusammengefasst, was es schon an Selbstverpflichtungen von der Ärzteschaft gibt und was halt gesetzliche Regeln sind, also aus dem Patientenrechtegesetz. Und daraus speisen sich ja diese Igel-Regeln. Und in dieser Selbstverpflichtung haben die ÄrztInnen sich eigentlich tatsächlich festgelegt, dass Leistungen eben nur dann angeboten werden dürfen, wenn sie zumindest nicht schaden. Also eigentlich gibt es diese Selbstverpflichtung. Und wenn sich alle dran halten würden, natürlich müsste man keinen Schritt weitergehen. Aber auch das ist ja schon, gibt es ja schon viele Jahre und es funktioniert nicht. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, sodass man sich schon überlegen muss, was können wir denn noch machen, um die PatientInnen zu schützen.
Und das Instrument wäre, Herr Schwarze, Ihrer Meinung nach eben das Patientenrechtegesetz. Da müsste es verbindlich festgeschrieben werden.
Na, die Reform des Patientenrechtegesetzes steht jetzt an. Und da kann man auch solche Regeln verbindlich reinschreiben. Und das ist schon mal deutlich mehr als eine Selbstverpflichtung. Sondern das hätte dann schlichtweg ein Gesetz, auf den es sich jeder berufen kann. Und wer sich nicht dran hält an dieses Gesetz, der muss auch Sanktionen erwarten. Also ohne Sanktionen funktioniert es, glaube ich, nicht, ein solches Gesetz.
Aber ich denke ja immer so, diese Igel werden verkauft im stillen Arztzimmer zwischen Arzt, Ärztin, Patient, Patientin. Da guckt keiner rein. Das machen die da unter sich aus. Und welche Möglichkeit gäbe es denn dann da zu überprüfen, ob dann wirklich auch diese Aufklärungspflicht, nennen wir das mal so, ob dieser Aufklärungspflicht auch Genüge getan wird?
Können wir verpflichtend schriftliche Informationsblätter, Checklisten und Ähnliches dabei führen, dann kann man das im Anschluss auch überprüfen. Heute ist es ja oft schon so, dass ich im Wartezimmer unterzeichnen muss, dass ich die Igel-Leistung wahrnehme. Und wenn ich das nicht mache, hat das ja manchmal deutliche Konsequenzen für das Arzt-Patienten-Verhältnis. Das wäre schon eine andere Ausgangssituation und vor allem auch eine andere rechtliche Position für Patientinnen und Patienten.
Ich finde, da hat Herr Schwarze jetzt so nebenher noch einen total wichtigen Punkt angesprochen, nämlich wie diese Leistungen verkauft werden und dass sich schon PatientInnen häufig unter Druck gesetzt fühlen. Wir bekommen das ja mit durch unsere Anfragen immer mal wieder. Also ne, wenn es dann darum geht, wer informiert eigentlich zum ersten Mal über die Igel. Das sind häufig gar nicht die ÄrztInnen in einer bestimmten Situation, sondern es passiert häufig schon zu Beginn, wenn man diese Praxis betritt. Also dass überhaupt gar keine Unterscheidung stattfindet, macht diese Leistung vielleicht bei dieser Person wirklich Sinn, selbst wenn es dann als Selbstzahlerleistung abgerechnet werden muss, oder mache ich das bei allen? Also ne, es passiert über die medizinischen Fachangestellten zum Teil, die dann einfach so einen Zettel in die Hand drücken, wo dann mehr oder weniger korrekt zusammengefasst ein bisschen steht, warum diese Leistung jetzt wichtig ist. Häufig sind das ja eher Dinge, die ein bisschen werbend aufgemacht sind. Das findet man häufig schon auf den Homepages der Praxen, dass da Werbung quasi gemacht wird, warum diese Dinge wichtig sind. Und da könnte man tatsächlich schon noch mal ein bisschen stärker ansetzen. Das geht einfach nicht. Und ich glaube, dieser Punkt, dass die Menschen sich unter Druck gesetzt fühlen, dass sie Angst haben, wenn sie diese Leistung nicht in Anspruch nehmen, dass sie dann nicht so gut behandelt werden. Oder es gibt ja auch die Situation, dass man dann schlichtweg keinen Termin bekommt oder nur einen sehr viel späteren Termin bekommt. Das geht halt alles nicht. Und das ist, glaube ich, eine zweite total wichtige Stellschraube, um dieses ganze Feld der unnötigen Igel einfach mal zu regulieren.
Aber ich stelle fest, wir haben angefangen, über das Verbot mancher Igel zu sprechen und sind jetzt eigentlich voll in diesem Thema drin. Wenn sich alle Menschen an diese verbindlichen Regeln halten würden, dann bräuchte man auch wahrscheinlich gar keine Igel verbieten oder nur ein paar ganz wenige. Also das Entscheidende ist nicht, so ein Verbot zu machen, sondern im Grunde justiziable Regeln, so wie Sie gesagt haben, gesetzlich festgeschriebene Regeln, wie mit diesen ärztlichen Leistungen umzugehen ist. Habe ich das so richtig wiedergegeben, Herr Schwarz?
Also das ist natürlich ein grundlegender Punkt, weil wir reden ja nicht nur über die Igel-Leistungen, die schädlich sind, sondern wir haben den großen Bereich, wo der Nutzen nicht wirklich zu definieren ist und wo viele Patientinnen und Patienten ja auch sehr verunsichert sind. Es geht um die eigene Gesundheit, es geht darum, die bestmögliche Behandlung, die bestmögliche Therapie, die bestmögliche Diagnose zu bekommen. Und im Zweifelsfall spielt dann im Hinterkopf ja auch immer die Sorge mit, na, mache ich denn jetzt alles, was auch wirklich geht, um bestmöglich vorgebeugt zu haben, um bestmöglich behandelt zu werden. Diese Angst schwingt bei Patientinnen und Patienten ja unterbewusst immer mit, auch bei der neutralsten Information und der verantwortungsvollsten Information, die Ärztinnen und Ärzte da machen können. Und hier feste Regeln zu haben, festes Verfahren zu haben, auch um das selber einschätzen zu können, stärkt die Position der Patientinnen und Patienten. Ich glaube aber auch, dass ein solch sicheres Verfahren auch das Vertrauensverhältnis zwischen Ärztinnen und Patienten durchaus stärken kann. Und dieses Vertrauensverhältnis ist für jede Behandlung unabdingbar. Und ich glaube, dass ein solches Informationssystem schon dafür sorgen würde, dass gerade bei denen, die wir hier gemeinsam als schädlich identifiziert haben, dass sie dann rauskommen aus dem Behandlungskatalog beziehungsweise dafür angewertet werden, wo sie für vorgesehen sind. Und bei dem Eierstockkrebs reden wir halt dann über die konkreten Verdachtsfälle, die da sind und wofür das Ganze dann auch sinnvoll sein kann. Und wir nicht in die Situation kommen, falsch positive Diagnosen zu haben, die im schlimmsten Fall nicht nur Sorge und Angst machen, sondern auch zu unnötigen Eingriffen führen.
Und die dann rausgenommen würden aus dem Behandlungskatalog. Also, das sagen Sie, Herr Schwarze, Sie sind jetzt aus der Politik. Frau Eickermann, Sie als Medizinerin, einfach vom Gefühl her. Wir haben jetzt eher mal über die Machtverhältnisse gesprochen, Patientinnen, Patienten auf der einen Seite, die Ärzteschaft auf der anderen Seite. Wäre so etwas durchsetzbar? Wäre sowas machbar in Deutschland?
Oder Fragen sind natürlich nicht als Falsche. Das kann wahrscheinlich
auch sein. Ein Schwarzer habe ich ja schon gefragt.
Aber sehr viel besser beurteilen, was machbar und was durchsetzbar ist. Aber ich glaube, man muss irgendwie noch mal etwas tun, um die PatientInnen zu stärken. So möchte ich das sagen. Was da in welcher Form genau umsetzbar ist, da bin ich jetzt wahrscheinlich wirklich die Falsche, weil da fehlt mir vielleicht auch das politische Gespür oder vielleicht auch das juristische. Das ist gar nicht so meine Expertise. Aber ich kann schon sagen, dass ich bin ja auch Patientin. Ich bin ja auch nicht klinisch tätig. Das heißt, ich bin ja, ich bin ja eher Patientin, als dass ich dann irgendwie mich jetzt auf die ärztliche Seite stelle. Und da sehe ich schon, dass es manchmal sehr schwierig ist, als Patient in sich durchzusetzen. Selbst für mich, die ich natürlich mit Evidenz argumentieren kann und die ich natürlich die Dinge schnell verstehen kann. Und das finde ich schon etwas, was ich, oder das finde ich schon bedenklich, denn das kann dann gar nicht jeder und dass sich dann Menschen unter Druck setzen lassen, weil sie einfach nicht dann so schnell reagieren können oder weil sie jetzt nicht zufällig wissen, was in irgendeiner Studie steht zu irgendwas. Das finde ich schon erschreckend, weil man da sehr schnell irgendwie überrannt wird von denen, die es dann unbedingt anbieten wollen. Also insofern, ich glaube, es muss noch mal irgendwas passieren, um die PatientInnen zu stärken und zu schützen, in welcher Form auch immer. Und ich glaube, das, was eben schon auch von Herrn Schwarzer anklang, dass man auch noch mal mehr über verpflichtende, ehrliche Informationen geht, finde ich auch auf jeden Fall noch mal einen guten und wichtigen Weg. Das ist ja was wir auch immer wieder einfordern.
Und der nächste Schritt, also um das jetzt nochmal zu sagen, Sie haben durch das Interview, wo Sie das erste Mal das Wort Verbot, Herr Schwarze, in den Mund genommen haben, eine Menge losgetreten, eine Menge Reaktionen auch hervorgerufen. Aber der nächste Schritt, Sie haben gesagt, Sie würden es nach wie vor so sagen und unterschreiben. Und der nächste Schritt ist dann quasi jetzt diese Neufassung des Patientengesetzes, wo sich möglicherweise das auch widerspiegelt.
Also meine Zielsetzung ist, dass es sich darin widerspiegelt. Der Patientenbeauftragte schreibt das Gesetz nicht, aber der Patientenbeauftragte hat eine Stimme und versucht in die Richtung natürlich auch nochmal Einfluss zu nehmen, sowohl bei der Erstellung des Gesetzes wie nachher auch im parlamentarischen Verfahren. Und ich glaube, dass wir hier zur besseren Orientierung der Patientinnen und Patienten, zum Schutz der Patientinnen und Patienten und des Arzt-Patienten-Verhältnisses klare Regeln brauchen. Und die müssen über die Selbstverpflichtung hinausgehen. Die müssen einen gesetzlichen Rahmen haben, ja, der dann auch entsprechend sanktioniert ist, um hier Patientinnen und Patienten wirklich in ihrer Rolle und in ihrem Einschätzung für ihre eigene Gesundheit stärken zu können.
Gehören manche Igel verboten? Das haben wir heute gefragt in der Mai-Episode des Igel-Podcasts. Ausgangspunkt war ein Interview des Patientenbeauftragten der Bundesregierung, Stefan Schwarze. Und der war auch bei uns zugeschaltet im Igel-Podcast-Studio. Schwarze, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch hier bei uns im Igel-Podcast. Vielen Dank.
Dankeschön, Herr Lange. Vielen Dank, Frau Eickermann.
Und Frau Eickermann, auch Ihnen, Leiterin des Bereichs evidenzbasierte Medizin beim Medizinischen Dienstbund, auch Ihnen vielen Dank für viel Erläuterung und viel Einordnung, was bei diesem Thema immer auch nötig ist. Dankeschön.
Ja, gerne.
Sie können, wie immer, wenn Sie möchten, Kommentare, Feedback, eigene Meinung oder auch Themenvorschläge uns übermitteln, uns davon in Kenntnis setzen. All das ist uns sehr willkommen. Am leichtesten ist es bei uns auf der Homepage eagle-monitor.de. Da finden Sie auch die Seiten zu diesem Podcast und da können Sie auch mit uns Kontakt aufnehmen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Andreas Leiner. Schön, dass Sie dabei waren und bis bald.
Podcast.